Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen, Frau Hofer. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr, hier zu sein, und ich würde sagen, lass uns doch direkt bitte zum Du übergehen. Das ist für mich eigentlich angenehmer.
Da stößt du bei mir auf offenste Türen, da freue ich mich auch sehr. Also Yassi, Nina hier
Nina freut
heute
mich.
Bei 1:1 der Talk. Du bist gerade auf Tour, es geht wieder los. Wie fühlt sich das gerade an? Bist du aufgeregt?
Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil, also ich habe eine kleine Formation, ich bin immer mit einem Trio unterwegs und mein Schlagzeuger hat sich neulich den Finger gebrochen. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf Tour, wir haben einen Ersatzschlagzeuger und spielen heute die erste Show mit ihm oder haben gestern die erste Show mit ihm gespielt, und das ist jetzt gerade noch natürlich so ein bisschen Neuland, man muss sich zusammenfinden. Und da ist man dann schon noch mal ein bisschen mehr nervös als sonst meistens.
Umso schöner, dass du heute hier bist.
Zu Gast bei Nina Pfeiffer-Sonnenberg auf Bayern 2.
Yassi Hofer, deutsche Top-Gitarristin.
Yassi, was macht denn eine Top-Gitarristin aus?
Gute Frage. Das ist natürlich so ein Begriff, Top-Gitarristin oder Top-Musikerin, den geben Leute mir von außen, den gebe ich mir ja nicht selber. Aber wenn ich jetzt selber was dazu sagen würde, dann denke ich, ist es natürlich, einmal muss man eine Professionalität haben, man muss sehr viel können. Und man muss wahrscheinlich auch menschlich sehr professionell sein. Also da gehören ganz viele Facetten dazu, die dann eine Top-Gitarristin ausmachen. Und in meinem Fall ist es natürlich wirklich, dass ich auf jeden Fall sehr virtuos auf der Gitarre unterwegs bin, sehr vielseitig unterwegs bin und natürlich auch musikalisch, was meine Jobs angeht, sehr viele verschiedene Dinge bedienen kann. Und das sind wahrscheinlich so ein paar Dinge, die das ausmachen.
Gibt es denn schon so einen eigenen Yassi Hofer-Style, würdest du sagen? Kann man zu jemandem sagen, oh, die spielt ja oder der spielt ja wie Yassi Hofer?
Style weiß ich nicht. Ich würde schon sagen, dass ich einen eigenen Sound habe. Mhm. Den Yassi Hofer Sound, der natürlich gar nicht so leicht zu erklären ist dann auch. Aber ich kriege schon auch mit, dass ich bei gewissen Produktionen oder Bands angefragt werde, weil sie sich genau das wünschen, was ich natürlich abliefer. Und ja, so wie man eine eigene Sprache hat, eine eigene Stimmfarbe, so habe ich das natürlich auch ein Stück weit auf meiner Gitarre, wie ich mich ausdrücke, hat schon einen eigenen Stil, und vielleicht so manche technische Aspekte, die ich bediene, sind vielleicht auch ein bisschen typisch für Yassi Hofer.
Jetzt bist ja, ich habe es zu Beginn der Sendung schon gesagt, im Intro, du bist von der Blockflöte, was ja eigentlich relativ normal ist, jeder von uns und jeder durfte, musste und konnte schon mal Blockflöte
genau,
spielen.
Genau, musste, ist wichtig.
War es bei dir gar nicht freiwillig?
Nicht, dass ich wüsste. Es war okay, aber es war natürlich auch einfach gar kein Thema, dass man es nicht macht.
Ja, ne? Also genau. Musikschule, Blockflöte, ganz
genau,
klar.
So genau.
Alle, selbst die Eltern, die Zuhörenden, mussten da durch.
Genau.
Ne? Und dann hast du Geige gespielt.
Ja.
Das ist auch eine unfreiwilligere Wahl gewesen.
Das war schon freiwillig. Im Nachhinein wundert es mich, wo das herkam. Ich kann es auch wirklich nicht mehr sagen, aber ich wollte tatsächlich Geige spielen. Mir hat das Instrument gefallen. Aber es war auch recht schnell so, ich war nie wirklich glücklich damit. Ich hatte nicht wirklich Spaß. Also ich hatte damals als kleines Kind den Zugang zur klassischen Musik nicht wirklich. Und das war natürlich das, was man auf der Geige dann hauptsächlich sich mit befasst, mit beschäftigt. Und ja, also mir tun im Nachhinein meine Eltern leid, weil es gibt noch so ein paar Videos von mir. Und es war halt echt, also wenn man Geige nicht spielen kann, klingt es fürchterlich.
Okay.
Und da gibt es viele Aufnahmen von.
Sehr gut. Und dann waren deine Eltern vielleicht wahrscheinlich auch froh, weil du bist dann zur E-Gitarre gekommen. Das ist schon ein seltsamer Switch. Also sagen wir nicht
voll.
Seltsam, ich finde ihn bewundernswert, aber es ist einer, der jetzt nicht sehr nahe liegt. Ne?
Ja, voll. Aber das ist so ein bisschen für mich. Also ich habe Geige gespielt und ich war im Ballett. Und war aber eigentlich so ein Mädel, das eher immer die Sachen machen wollte, die die Jungs machen. Ich bin auch immer in der Schule mit den Jungs abgehangen. Ich habe mich auch eher so ein bisschen angezogen wie ein Junge. Und dann war das irgendwie so, Ballett hat mir auch keinen Spaß gemacht. Und dann war immer so, was ist denn eigentlich ein cooles Instrument? Und ich habe dann Fußball gespielt zum Beispiel auch. Also auch im Sport war es dann vom Ballett ging es zum Fußball. Und musikalisch ging es dann von der Geige zur E-Gitarre. Weil für mich war immer der Gedanke, ich hätte gerne ein cooles Instrument, wo ich eine Band aufmachen kann mit meinen Mitschülern. Und dann habe ich so Songs wie Eye of the Tiger gehört und dachte, Mensch, das ist halt richtig cool, ich will E-Gitarre spielen. Und ob das dann für meine Eltern besser wurde, weiß ich nicht, weil dann braucht man natürlich einen Verstärker und dann wird es auf jeden Fall lauter als bei der Geige.
Also du hast gar nicht diesen am Fluss sitzenden Gitarrero oder Gitarrera, ich weiß gar nicht, was da die weibliche Form ist, gehabt, dass du wirklich da saßt und selig gesungen hast und bist gleich zur E-Gitarre.
Ja, genau. Man fängt ja normalerweise mit Akustikgitarre an, meistens klassische Gitarre, aber ich wusste ja dann von der Geige, dass das nichts ist, was mir Spaß machen wird, mich wieder mit klassischer Musik beschäftigen oder so. Und dann habe ich einfach gesagt, also wenn, dann bitte direkt E-Gitarre. Und ich bin froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, weil ich finde, mit 12 Jahren angefangen, E-Gitarre zu spielen, war für mich verhältnismäßig eigentlich schon spät. Und deswegen bin ich froh, dass ich direkt zur E-Gitarre bin, weil ich weiß nicht, ob ich sonst heute hier sitzen würde.
Das ist ja spannend. Hast du dir damals vorstellen können, das mal beruflich zu machen mit der E-Gitarre?
Nein, das nicht. Aber für mich war recht schnell irgendwie klar, dass sich mein Leben nur noch um die E-Gitarre und um Musik dreht. Aber natürlich habe ich mir dann lange keine Gedanken gemacht oder wusste auch gar nicht, wie das aussehen könnte, damit Geld zu verdienen. Es war einfach so, ich habe mich einfach dem Ganzen hingegeben und habe einfach Gitarre gespielt und habe es geliebt. Und es war klar, für andere Dinge ist eigentlich keine Zeit und keine Muße mehr.
Hattest du einen Lehrer oder eine Lehrerin oder hast du das selber beigebracht?
Ich hatte die ersten 2 Jahre einen Gitarrenlehrer. Und dem habe ich auch sehr viel zu verdanken, muss ich sagen, weil der hat mich, ich weiß noch, ich habe dann irgendwie 5 Monate Gitarre gespielt und ich habe es da schon geliebt. Ich war auch total strebermäßig unterwegs. Ich habe immer im Unterricht, wenn er mir eine Aufgabe gegeben hat, bis zur nächsten Woche irgendwie nochmal 3, 4 Aufgaben mehr schon fertig gemacht und halt wirklich viel geübt. Und dann weiß ich, bin ich einmal in den Gitarrenunterricht gegangen und dann saß er da und hatte den Laptop dabei und da lief ein Konzert von einem Gitarristen mit langen braunen Haaren und einer weißen Gitarre. Und das war dann tatsächlich Steve Vai. Mhm. Und ich kam da rein und ich habe gesagt, was ist denn das? Also die Musik, es war Instrumentalmusik, es war ganz virtuos und die Klänge auf der Gitarre waren Sachen, das habe ich so alles noch nie gehört. Und dann hat es mich halt vollgepackt. Dann bin ich vom Unterricht nach Hause und habe zu meinen Eltern gesagt, ich brauche diese DVD. Habe da jeden Tag reingeschaut und habe dann angefangen, die Sachen zu spielen. Und diese Inspiration habe ich meinem Gitarrenlehrer zu verdanken. Der hat dann leider nach 2 Jahren aufgehört. Und dann war es für mich auch so, wo ich sage, okay, ich komme auch selber zurecht. Also ich habe mich dann zu Hause hingesetzt und habe versucht, diese Steve Vai Songs nachzuspielen. Und es war monatelange Arbeit, irgendwie einen Song nachspielen zu können. Aber das war dann irgendwie, ich brauchte dann gar keine Anweisung mehr. Ich habe mir dann alle möglichen Gitarrenbücher gekauft, Gitarrenmagazine und mir von allen Seiten den Input geholt. Und das war ja tatsächlich noch vor YouTube und den ganzen Sachen. Also es war wirklich Bücher kaufen, Zeitungen kaufen, aber es hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe da wirklich irgendwie selber ganz viel Ambition und Ehrgeiz gehabt und mir so auch hingeschrieben, jeden Tag 10 Stunden lang die Sachen üben oder so. Also mich hat es richtig gepackt.
Das Interessante ist ja auch, dass, weil du sagst es gerade selber, du hast es bei deinem Lehrer, der dann leider aufgehört hat, gesehen, dass das Instrument E-Gitarre ja auch Instrumentalmusik mit Solo-E-Gitarre, also praktisch als Frontperson, als Frontinstrument machen kann.
Genau.
Das ist das, gibt es da viele von? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne nicht so viele Konzerte, wo die E-Gitarre im Mittelpunkt steht.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Nische, die da bedient wird. Und ich merke das ja auch selber, weil bei mir ist es ja auch so, mein Programm ist zu 70%, wenn nicht sogar eher 80% instrumental. Also geht eigentlich genau in diese Richtung, wo für mich die Gitarre den Gesang übernimmt und die Gitarre die Melodie spricht. Und damit bedient man natürlich eine viel kleinere Gruppe an Menschen. Also ich werde es damit wahrscheinlich nicht schaffen, vor 20.000 Leuten zu spielen, sondern es ist wirklich so, da braucht es ein Publikum für. Und das sind dann ganz viele so Ü40, Ü50 Menschen, die zum Beispiel mit Jimi Hendrix, Pink Floyd, Rush groß geworden sind, wo die Gitarre noch eine ganz andere Funktion hatte. Aber es ist, ja, also sich ein Konzert anzuhören, das rein instrumental ist, da gibt es begrenzt die Anzahl an Publikum und auch natürlich die Leute, die das machen. Also ich wüsste jetzt in Deutschland keine Gitarristin mehr, die das noch macht oder auch nicht wirklich Gitarristen. Also es ist eine sehr kleine Sparte.
Und ihr spielt im Trio, ne? Ihr habt gestern in Ansbach gespielt, wir haben das Gespräch aufgezeichnet, ihr habt gestern in München gespielt, genau. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet und heute in Ansbach, da seid ihr dann praktisch zu dritt, also mit dem verletzten Schlagzeuger, mit dem
der wird ersetzt jetzt
der
gerade.
Der wird ersetzt, genau.
Genau, also einfach nur 3 Leute. Es ist Schlagzeug, Bass, Gitarre und wenn es mit Gesang ist, dann singe ich auch.
Du singst selber auch und schreibst die Texte selber und woher nimmst du da die Inspiration?
Das sind eigentlich meistens Themen, die mich sehr beschäftigen und ich lebe zum Beispiel seit über 15 Jahren vegan, aus ethischen Gründen. Das heißt, bei mir ist so Tierrecht immer ein großes Thema, Umweltschutz ist ein großes Thema und die Sachen, da bin ich natürlich, da habe ich ganz viele Fragezeichen im Kopf, was unsere Gesellschaft angeht und das verarbeite ich eigentlich zum Großteil in meinen Texten. Mhm. Nicht immer auf dem direkten Weg, aber so zwischen den Zeilen, so heißt übrigens auch mein Album Between the Lines, da spreche ich diese Themen hauptsächlich an. Und das ist auch der Grund, warum ich selber singe. Ich hätte mich nie als Sängerin bezeichnet. Ich habe da auch keine Ausbildung und nichts, aber ich hatte irgendwann einfach auch Texte und wollte die an die Menschen bringen und dann dachte ich, das ist nur echt und authentisch, wenn ich es auch selber singe. Und dann war natürlich klar, dann musste ich das irgendwie auch machen. Und ich bin definitiv nicht eine der besten und professionellsten Sängerinnen, aber ich habe da meinen Weg gefunden, sodass das funktioniert für
das
mich.
Das hören wir uns später auf jeden Fall nochmal an. Du hast ja auch ganz viel Aufmerksamkeit bekommen durch dein Spielen bei Helene Fischer oder den No Angels, da reden wir auch noch gleich drüber. Jetzt hören wir aber erstmal Musik von einem deiner Vorbilder und Förderer, Steve Vai, hier an der Gitarre bei Led Zeppelin. Jassi, wir haben jetzt gerade Steve Vai, den ich durch dich kennenlernen durfte, gehört hier bei Frank Zappa. Und er ist ja für dich, denke ich, Mentor und Lehrer. Aber zu Beginn dieser ungleichen Freundschaft, möchte ich sie nennen, wart ihr Brieffreunde.
Ja, tatsächlich. Also ich habe ihn, wie ich ja schon erwähnt habe, mit 12 Jahren entdeckt und habe dann irgendwo, ich glaube, es war in der CD von ihm, war ein Postfach mit einer Adresse in Los Angeles.
Das hatte man damals
und,
noch, ne?
Genau, genau. Und ich war halt einfach so kleines Mädchen, Fan von diesem Steve Vai und ich dachte einfach, ich probiere es jetzt mal und schreibe ihm einen Brief. Mhm. So wirklich handgeschrieben Brief. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass mein Dad irgendwann 4 Wochen später mich von der Schule abgeholt hat. Das hat er oft gemacht, als ich am Gymnasium in Ulm war, weil ich mir dadurch 1 Stunde Zeit sparen konnte und früher wieder Gitarre spielen konnte, so am Rande erwähnt. Und dann war er ganz aufgeregt und hat gesagt, Mensch, für dich kam heute ein Brief an. Und ich so, ja wie, was, wo, ja rate doch mal, es kam ein Brief aus der USA. Und dann kam von Steve Vai eine Postkarte zurück, die er auch mit Hand geschrieben hat. Und das war dann so das erste Mal, dass wir quasi miteinander kommuniziert hatten. Und das war für mich mega besonders.
Aber was stand da drauf auf der Postkarte?
Ich hatte ihm Fragen gestellt, ob er auf Tour geht. Und er war damals mit Zappa Play Zappa unterwegs. Und dann hat er mir einfach geschrieben, dass sie damit auch nach Deutschland kommen. Und ansonsten hat er, glaube ich, geschrieben, dass er sich freut, dass ich auch E-Gitarre spiele und sich einfach für die lieben Worte bedankt, die ich ihm geschrieben habe. Also es war jetzt kein ellenlanger Brief, aber er hat reagiert und es war total schön und hat dann auch geschrieben, dass man sich hoffentlich dann mal auf Tour sieht. Und dann habe ich weiterhin auch zu ihm Kontakt aufnehmen können über sein Forum damals, das es auch noch auf der Website gibt. Also das war wirklich noch ziemlich oldschool. Und dann kam so, als ich 13, 14 war, war der Anfang von YouTube. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich mit meiner alten, schlechten Digitalkamera zu filmen, wie ich versucht habe, seine Songs zu spielen. Habe das hochgeladen und habe ihm diese Videos geschickt.
Ja.
Und er kannte mich dann natürlich schon, weil für ihn war es wahrscheinlich auch was Besonderes, dass so ein kleines Mädel aus Deutschland ihm einen Brief schreibt. Und dann hat er da immer geantwortet und hat mir halt auch Feedback gegeben, so das, was ich besser machen kann, an was ich üben soll. Und dann ging das Ganze so weit, bis dann tatsächlich von ihm irgendwann die Anfrage kam, weil er wusste, dass er in meine Heimatstadt nach Ulm kommt, ob ich Zeit und Lust hätte und mich trauen würde, auf die Bühne zu kommen und einen Song mit ihm zu spielen.
Und du bist ausgeflippt.
Und ich war so aus allen Wolken gefallen. Ich habe sein Management kontaktiert und habe gesagt, da hat jemand Steve Vai's Account gehackt und ich werde hier verarscht. Ich habe es nicht ernst genommen. Und dann hat er geschrieben, nee, er wurde auch schon informiert, er weiß Bescheid, das stimmt alles und sie würden sich total freuen, wenn ich bereit bin, das zu machen. Und dann habe ich natürlich ja gesagt und hatte dann, glaube ich, 5 Wochen Zeit, hatte mega Angst, saß natürlich jeden Tag da, habe versucht, das spielen zu können, weil er hat mir dann den Song genannt, den wir performen sollen zusammen.
Der war nicht leicht.
Nee, natürlich nicht, von ihm ist nichts leicht. Also das war dann schon eine große Herausforderung. Und ich habe ihn dann auch den Abend davor bei einem anderen Konzert in Ingolstadt das erste Mal persönlich wirklich kennengelernt. Und es war aber auch total schön. Er hat sich dann irgendwie fast 1 Stunde für mich Zeit genommen und dann auch nochmal gefragt, ob ich mich das dann wirklich traue, ob ich mit ihm auf die Bühne kommen möchte am nächsten Tag. Und dann habe ich gesagt, ja, zwar zitternd, aber natürlich. Und das war dann eigentlich so ein bisschen der Startschuss in dem Moment, wo man dachte, okay, das könnte halt irgendwie alles was Größeres und was Ernsteres werden.
Und wie war das? Das war beim Ulmer Zelt Festival.
Genau,
ne?
das war
ja
Ulmer Zelt.
Eine Institution, eine wunderschöne. Und
genau.
Wie war dann das Spielen?
Ja, das war, also ich muss sagen, von dem Moment selber weiß ich gar nichts mehr, weil ich war halt so nervös. Ich sehe nur noch den Schritt auf die Bühne und dann ist Blackout. Und dann weiß ich wieder, wie ich von der Bühne runtergehe. Und es gibt noch das Video, das habe ich auch tatsächlich noch auf YouTube. Die Qualität ist schlecht, aber das war natürlich, also das war dann halt auch für mich das erste Mal mit und vor meinem Idol zu spielen, aber auch vor einem Publikum. Da waren dann 1500 Leute. Ich stand davor noch nie vor einem Publikum mit der E-Gitarre. Also es war einfach too much insgesamt und deswegen wahrscheinlich auch dieser Blackout. Und dann ist es auch spannend, dass ich im Nachhinein denke, ich habe so viel besser gespielt, als es eigentlich möglich war. Also irgendwas ist da passiert, da hat das Universum so ein bisschen mit eingefunkt und es war großartig. Und danach war natürlich dann lokal, dann haben alle Radiosender angefragt, auch Ibanez-Gitarren haben angefragt. Und ich weiß noch, dass Steve Vai nach dem Konzert mit meinem Dad gesprochen hat und ihm auch so ein bisschen auf den Weg gegeben hat, dass das Ganze was Besonderes sein könnte bei mir und dass man das gerne fördern darf. Und das quasi unterstützen sollte. Und das war eigentlich wichtig für alles, was danach dann kam.
Hast du jetzt noch Kontakt zu ihm?
Ja, natürlich. Ja,
also immer noch?
Ja, wir sind also natürlich nicht regelmäßig. Die kommen jetzt dann auch bald nach Deutschland. Da sehen wir uns dann. Aber es ist wirklich mittlerweile in den letzten Jahren eine Freundschaft geworden. Und ich meine, er beobachtet jetzt meine Karriere seit weit über 10 Jahren auch. Für ihn ist das auch schön. Und wir sind immer wieder in Kontakt. Vor allem auch, wenn ich dann neue Projekte mache oder einen neuen Song veröffentliche, dann schicke ich ihm das natürlich und freue mich da immer über Feedback von ihm.
Und damals warst du 14, hast du gesagt.
Genau.
Ne? Und dann
genau.
kam Ibanez Gitarren, das ist ein großer Gitarrenhersteller, genau. ein sehr ehrwürdiger, möchte ich meinen, dass wenn die einen ansprechen, also viele Endorser kamen auf dich zu und gesagt, möchtest du von uns Gitarren haben, das Lokalradio kam. Wie konntest du damit umgehen? Hattest du gedacht, so jetzt bin ich Star, war kurz so vom Boden weg? Oder?
Das gar nicht, aber es war natürlich total schön, Aufmerksamkeit zu kriegen, aber es war natürlich alles für mich sehr unerwartet. Und auch gerade mit Ibanez, man wurde dann mal zu denen ins Lager eingeladen, die Gitarren anschauen, hat dann eine Gitarre bekommen und so. Das war alles total schön, aber für mich war es auch noch nicht mehr als das, weil man wusste ja nicht, wie geht's dann weiter. Ich war noch in der Schule und ich habe einfach Gitarre gespielt. Aber natürlich war es schön, die Aufmerksamkeit zu bekommen.
Jetzt hattest du gerade schon gesagt, Steve Vai hat deinem Papa gesagt, da könnte was Besonderes passieren. Du bist nach Ingolstadt vor dem Konzert nach Ulm gereist. Jetzt haben dich deine Eltern auch hin begleitet.
Ja.
Kann ich davon ausgehen, dass deine Eltern irgendwann gesagt haben, okay, wir sind voll dahinter, wir sind dabei, oder waren die zweifelnd zu Beginn?
Nee, die waren eigentlich von Anfang an, glaube ich, dabei, weil sie einfach gesehen haben, was ich für eine Leidenschaft für das Instrument habe. Und mitbekommen haben, dass ich jeden Tag übe. Aber dieser Auftritt mit Steve Vai war schon nochmal so ein ausschlaggebender Punkt, weil dann kam dieses Thema Schule abbrechen oder Schule fertig machen. Und ich weiß nicht, ob wir uns da so schnell so einig geworden wären, wenn dieser Auftritt nicht gewesen wäre. Und diese Aussage von Steve Vai, das hat meinem Dad vor allem, glaube ich, dann schon so ein bisschen ein Selbstvertrauen gegeben, zu sagen, hey, wir machen das und du gehst deinen Weg und ich vertraue dir da.
Sind deine Eltern auch musikalisch oder spielen die auch Instrumente?
Nein, sie sind beide total unmusikalisch. Aber ich muss sagen, mein Dad ist auf jeden Fall leidenschaftlicher Musikhörer. Und ich glaube, das habe ich von ihm auch mitgekriegt auf dem Weg. Weil ich kann mich daran erinnern, in meiner Kindheit, es lief halt jeden Tag. Also Musik war immer an im Haus. Und mein Dad ist ein ganz großer Fan von den Equals, Eddie Grant Equals. Zum Beispiel Baby Come Back war ja deren großer Hit. Und da weiß ich halt noch, da stand ich im Garten und habe irgendwie auf Sachen rumgetrommelt und habe den Song gesungen. Also Musik war immer da. Und mein Dad hat auch eine ganz große CD-Schallplattensammlung, eigentlich größere CD-Sammlung. Und da kann ich ganz oft hin und meistens, wenn ich frage, hast du das, dann hat er die Sachen auch immer. Also da hat er mir auf jeden Fall Leidenschaft für die Musik mit auf den Weg gegeben.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Nina Faiwa-Sonnenberg trifft
Jassi Hofer. Hätte auch Fußballerin werden können.
Jassi, das hast du ja erzählt, Fußballerin oder auch, habe ich gelesen, Kfz-Mechatronikerin. Das sind relativ unübliche Sachen, muss man fast sagen. Also Wünsche als junges Mädel.
Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, wo es herkam. Ich meine, Fußball ist natürlich klar. Sport war schon immer irgendwie so eine Sache bei mir. Ich glaube, ich hatte immer zu viel Energie und musste immer gucken, wie ich die loswerde. Und Kfz-Mechanikerin war wahrscheinlich einfach so dieses Ding, sich dreckig zu machen, an Autos rumzuschrauben. Ich fand Autos schon immer toll, finde ich auch immer noch toll. Habe ich auch von meinem Dad. Und dann, ja, waren das sehr untypische Wünsche für ein Mädchen, für eine junge Frau. Aber ich war auch da eh insgesamt sehr untypisch.
Was ja was ganz Tolles ist. Und eigentlich sollte man ja gar nicht in Typen aufteilen, finde ich.
Das stimmt, genau.
Interessant ist, dass deine Schwester ist ganz anders. Die ist ganz klassisch Lehrerin geworden, ne?
Genau. Die hat zum Beispiel früher Querflöte gespielt. Die ist auch ganz lange im Ballett geblieben, was wir ja zusammen angefangen haben. Und dann wurde sie Lehrerin. Und jetzt gerade im Moment ist es auch spannend, weil da macht sie ein Sabbatjahr und bereist die ganze Welt. Und ich bin zum Beispiel eigentlich eher so, wenn ich nicht eh schon viel auf Tour bin, dann genieße ich es auch total, zu Hause zu sein und muss nicht noch durch die Welt. Also wir sind sehr unterschiedlich.
So verschieden können Geschwister sein. Wie schön, dass die dann auch gleich so von den Eltern verschieden gefördert wurden. Ne? Das ist schon ein großes Privileg.
Genau. Ja, und ich glaube einfach, dass das jeder sich selber finden durfte und sich selber leben darf und sein Leben einfach gestalten darf, wie er das selber will. Das ist schon sehr wichtig und sehr wertvoll und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie das so zugelassen haben.
Und eben auch, dass du die Schule abgebrochen hast. In welcher Klasse hast du abgebrochen?
Es war in der ich habe die 10. nicht fertig gemacht.
Ach so, das wirklich so richtig mittendrin Stecker
gezogen? Richtig mittendrin, genau. Und ich war auf einem Gymnasium in Ulm und das Problem war natürlich durch das, dass ich so viel Gitarre gespielt habe. Und auch immer wieder nicht in der Schule war, dann gab es zum Beispiel in Frankfurt so einen Gitarrensommerkurs, da wollte ich dann überall hin, durfte auch überall hin, aber ich habe immer wieder in der Schule gefehlt und ich habe natürlich keine Hausaufgaben mehr gemacht und nichts. Also ich hatte wirklich nur noch Kopf und Augen für die Musik und dann ging es natürlich mit den Noten in den Keller Und nicht in Englisch oder so, weil Englisch hat mich total interessiert und Musik. Aber ansonsten wurde es dann wirklich schwierig für mich. Und dann kam das an den Punkt, dass mein Klassenlehrer mich beiseite genommen hat und gesagt hat, also entweder du schließt die Gitarre jetzt ein halbes Jahr in den Schrank und fokussierst dich auf die Schule, dass du das Jahr überhaupt schaffst. Oder du kannst es eigentlich sein lassen. Also ich hätte auch die Klasse nochmal das Jahr wiederholen müssen. Und dann bin ich mit der Aussage nach Hause und habe gesagt, die Gitarre ein halbes Jahr in den Schrank. Auf gar keinen Fall, alles andere, nur nicht das. Und habe mich mit meinen Eltern an den Tisch gesetzt und habe gesagt, pass auf, was haltet ihr denn davon, wenn ich hier und heute mit der Schule aufhöre und vielleicht noch mein Halbjahreszeugnis abhole und mich dann von da verabschiede. Und dann hätte ich jeden Tag nochmal 6-7 Stunden mehr Zeit, um mich mit Musik zu beschäftigen. Und dann gab es keine Diskussion und nichts.
Wow.
Also zumindest mit meinen Eltern nicht. Außerhalb in der Familie war es dann natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber meine Eltern und ich haben dann gesagt, okay, darfst du gerne machen und macht wahrscheinlich so jetzt auch Sinn, weil das Schuljahr nochmal zu wiederholen. Und wenn man eigentlich weiß, wo der Weg hingehen könnte, dann macht das doch einfach. Und ich meine, mein Dad hat natürlich mitgekriegt, dass wenn ich nicht in die Schule gehe, werde ich nicht ausschlafen bis 12 im Bett liegen und dann den Fernseher einschalten, sondern der wusste schon, dann stehe ich halt um 6 Uhr auf und fange an, Gitarre zu spielen. Weil der hat auch mitbekommen, während ich noch in der Schule war, bin ich teilweise so früh aufgestanden, dass ich, bevor ich in die Schule musste, noch 1-2 Stunden Gitarre gespielt habe und dann auch bis spät in die Nacht. Und für ihn war es dann einfach so, er hat mir einfach das Vertrauen gegeben und gesagt, okay, du gehst deinen Weg, konzentrierst dich auf das und dann schauen wir mal, wo der Weg dann auch hinführen kann.
Eben, und das ist meine Frage. Was war damals denn dann die Perspektive? Weil wir hatten es ja schon davon, das Solo-Instrument E-Gitarre ist jetzt in Deutschland besonders oder wahrscheinlich in Europa noch gar nicht so und auch sonst weltweit nicht der Bringer, der Publikumsgarant.
Ja, ja.
Wo sollte es denn dann hingehen? Was war deine Perspektive?
Ja, so erst so richtig wussten wir das nicht. Es war dann einfach nur, mach das, was dich glücklich macht und alles andere ergibt sich dann irgendwie. Und dann hatten wir tatsächlich über Bekannte bei uns Kontakt bekommen zur Musikhochschule in Stuttgart.
Mhm.
Und dann hieß es, ich soll doch da vielleicht einfach mal hingehen. Und dann hatte ich einen Termin bei dem Dozenten an der Hochschule und dann war der so begeistert, dass er gesagt hat, okay, pass auf, es gibt jetzt dann einen neuen Studiengang, unser erster Pop-Studiengang, also Pop-Jazz und nicht klassisch. Und eigentlich braucht man dafür einen Schulabschluss, aber du kannst so eine Sonderbegabtenprüfung machen und wenn du die bestehst, darfst du dich ganz normal fürs Studium bewerben.
Mhm.
Und dann war das natürlich interessant, weil Musikstudium wäre natürlich für mich ein Traum gewesen zu der Zeit. Und diese Begabtenprüfung, da ging es dann auch wirklich eigentlich nur darum, kann ich gut Deutsch? Und also es waren so eher so grundsätzliche Sachen und dann habe ich die Prüfung bestanden und durfte mich dann tatsächlich mit 15 für die offizielle Musikhochschule bewerben und habe dann unter 50 Studenten tatsächlich auch den Platz bekommen. Und bin dann noch, bevor ich 16 wurde, nach Stuttgart gezogen und habe dort ein Musikstudium angefangen. Also es ging recht schnell Schule raus und ein Dreivierteljahr später war ich dann eigentlich schon an der Hochschule eingeschrieben.
Und da hast du alleine gewohnt in Stuttgart dann?
Genau, da hatte ich dann eine Wohnung und ich meine Stuttgart-Ulm, ich bin am Wochenende natürlich immer nach Hause gefahren, weil es war schon ein bisschen früh, ganz von zu Hause wegzugehen. Aber es war auch total schön und im Studium war es dann ein bisschen schwierig, weil alle anderen halt irgendwie 10, 15 Jahre älter waren. Aber das war eine interessante Zeit. Ich habe dann aber mich so ein bisschen unterfordert gefühlt tatsächlich an der Hochschule, weil ich halt so viel nebenher gelernt habe, dass mir da so ein bisschen was gefehlt hat. Und mein Traum war eigentlich, an das Berklee College of Music nach Boston zu gehen, weil das die Schule ist, wo meine Heroes und zum Beispiel ein Steve Vai studiert hatten.
Mhm.
Und dann habe ich angefangen, da so nachzuforschen, wie kann man denn da hinkommen? Und dann sind die zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die das wahrscheinlich heute auch noch machen, einmal im Jahr machen die dann eine Tour durch die ganze Welt. Und gehen an verschiedene Orte, die kommen dann nach Deutschland und dann kann man sich bewerben, dass man da vorspielen darf.
Mhm.
Und dann war da damals ein Termin in Freiburg und dann war ich gerade so ein Jahr in Stuttgart, glaube ich, und dann habe ich gesagt, ich würde gern da hingehen und vorspielen und probieren, dass die mich nehmen. Und dann hat das auch geklappt. Dann habe ich da vorgespielt, war auch sehr nervös, weil das war für mich natürlich so das Bedeutendste bis dahin, weil es wirklich mein größter Traum gewesen wäre. Und dann ging es mit knapp 18 nach Boston. In die USA
Wahnsinn.
Alleine.
Ja, das und was ich ja auch weiß von diesem College, das ist irrsinnig teuer. Hattest du denn da ein Stipendium bekommen?
Ich hatte ein Stipendium, ja. Also ich hatte kein volles Stipendium, das wäre natürlich ein Traum gewesen. Aber da muss man natürlich schon, also Leute, die ich dort kennengelernt habe, die so ein Presidential Scholarship haben, die beherrschen irgendwie 10 Instrumente.
Okay.
Und also das ist wirklich, das sind Musiker, die aus Musikerfamilien kommen und die da nochmal ein ganz anderes Talent haben und so. Aber ich habe ein Teilstipendium bekommen. Und es war dann so, dass mein Dad natürlich in der Lage war, das ein Stück weit zu finanzieren. Aber auch da war uns klar, dass das nicht für 4 Jahre funktionieren wird.
Ja, ja. Und also das war dir von vornherein klar. Du wusstest, ich werde jetzt hier einen Teil leben und studieren, aber das Studium abschließen, das wird nicht gehen.
Ich habe mich damit nicht so sehr beschäftigt, aber irgendwo war es natürlich im Hinterkopf. Und es war dann für mich auch angenehm, weil man als internationale Studentin kein Geld verdienen darf.
Ja.
Und dann hätte ich Anfragen von Bands gehabt in Boston und durfte dann aber da nicht spielen, weil ich keine Gage hätte kriegen dürfen. Und dann war das alles so ein bisschen schade. Und dann habe ich eigentlich nach einem Jahr zusammen mit meinem Dad gesprochen. Also wir haben irgendwie immer offen und ehrlich über die Dinge gesprochen. Und dann haben wir eigentlich zusammen entschieden, wo ich auch gesagt habe, es ist okay. Ich habe irgendwie ganz viel Input bekommen. Ich kann mich noch die nächsten 10 Jahre mit dem Material beschäftigen. Und ich komme zurück und ich fange an, mir eine Band zu suchen und schreibe mein erstes Album. Und das war dann völlig in Ordnung. Und das Wichtigste war für mich, einfach mal dort gewesen zu sein und so ein Jahr dort erleben zu dürfen.
Spannend. Wir hören jetzt Musik von dir endlich. Jassi Hofer mit Foreign Land.
Let me tell you, girl, I'm not happy here. All emotions fail, I just wasted tears. This mind I had is a long gone wall. To this place we do not belong. This appointment is what is on my mind. These are the things we do, our waste of time. But I see ways to get out of here. I see ways to go somewhere else.
Der Talk auf Bayern 2. Nina Faiver Sonnenberg im Gespräch mit
Jassi Hofer auf Rauschtour mit Helene Fischer.
Und natürlich reden wir jetzt darüber, dass du mit der Helene Fischer auf Tour warst. Das ist ja an sich schon mal was Spannendes, finde ich. Aber bevor du das erzählst, würde ich gerne mal wissen, hast du dir, als du von dem College wiederkamst, also wir sind ja gerade aus Boston wieder zurückgekommen, vorstellen können, auch wirklich nur Teil einer Band zu sein?
Eigentlich schon. Ich meine, ich war für alles offen. Aber natürlich hatte ich für mich den Hauptfokus immer auf mir selber. Es war zum Beispiel für mich auch oder ist bis heute schwierig, mit anderen Leuten zusammen Musik zu schreiben. Ich bin da sehr, irgendwie muss ich das alles alleine machen und für mich. Und deswegen mein Hauptfokus, mein Ziel und was ich vor mir gesehen habe, war natürlich immer Jassi Hofer möglichst groß und möglichst viele Menschen erreichen mit meiner Musik. Und das ist natürlich auch das, was mich am meisten erfüllt. Also ein Publikum zu haben und meine eigene Musik für Leute zu spielen, zu präsentieren, die dann was damit anfangen können, Emotionen empfinden und so. Das ist halt durch nichts zu ersetzen. Aber deswegen war ich natürlich trotzdem immer, ich habe immer gern in Bands gespielt. Es ist immer schön, neue Musiker und Musikerinnen kennenzulernen. Und deswegen, da bin ich immer sehr offen für vieles.
Und auch für Helene Fischer, genau. Die ja jetzt wirklich mal sagen, wir haben ja gerade von dir Musik aus deinem aktuellen Album gehört, Between the Lines. Aber das ist ja was ganz anderes, Musik von Helene Fischer. Wie ging es dir damit, als die Anfrage kam?
Ja, das war gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Und ich war zu der Zeit gerade in den Probenphasen für die No Angels.
Ah ja, gut.
Und das war
also
dann
du warst schon im Popbereich tätig.
Genau, ich war im Popbereich tätig, aber das war natürlich für mich... Die No Angels war so ein mega cooles Ding und gehypt. Und bei Helene Fischer hatte ich so ein bisschen leider auch so dieses typische Schwarz-Weiß-Denken und viele Vorurteile, die ich mittlerweile komplett revidieren muss, aber es ist natürlich, manchmal passiert sowas, aber dann kam die Anfrage und dann war ich so, es stand die Anfrage im Raum für dieses ganz große Konzert vor 130.000 Menschen in München und tatsächlich auch schon für diese große Tour mit über 70 Terminen. Also ich muss natürlich auch dazu sagen, bei der ersten Anfrage wusste ich gar nicht, dass es um Helene ging, sondern es wird einfach mal angefragt, hättest du in diesem Zeitraum, wärst du verfügbar, hättest du Interesse an einer ganz großen Tour? Und irgendwie habe ich aber indirekt, warum auch immer, dachte ich, ich muss jetzt mal gucken mit diesen Terminen, ob das nicht Helene Fischer ist.
Ja. Und so viele Stadienkünstlerinnen haben wir nicht.
Genau, ne? Genau. Und dann habe ich das quasi für mich rausgefunden, bevor die mir das erzählt haben, dass die Anfrage für Helene Fischer ist. Und dann war ich so total skeptisch, weil ich dachte, ich finde Atemlos keinen guten Song. Und irgendwie hört man nur komische Sachen über Helene Fischer. Selber habe ich nicht wirklich eine Meinung dazu. Aber wow, Arena-Tour spielen, vor so vielen Menschen spielen, wäre natürlich schön. Und dann hatte ich aber auch Angst, werde ich Fans verlieren? Wie gehen die Leute damit um, wenn Jassi Hofer plötzlich bei Helene Fischer spielt? Bei einer Künstlerin, die so sehr polarisiert wie wahrscheinlich sonst niemand in Deutschland. Und dann war ich so ein bisschen vorsichtig, habe aber gesagt, ich möchte mir das auf jeden Fall mal angucken. Ich möchte die Band kennenlernen, ich möchte Helene kennenlernen und ich möchte diese Chance wahrnehmen, vor 130.000 Menschen zu spielen, weil das ist vielleicht eine einmalige Möglichkeit als Musikerin. Aber das waren so quasi für mich erstmal sagen, okay, einfach mal rantasten, einfach mal sich das Ganze anschauen. Und dann wurde ich so überrascht und ich meine, Helene ist menschlich so toll. Und die ist mir so ans Herz gewachsen und deswegen war das auch gerade, dass ich sage, das war so schade, dass man manchmal so dieses Polarisieren mitmacht und sich Meinungen bildet, wo man vielleicht eigentlich gar keine haben kann. Und dann wurde ich da total positiv überrascht von dem Ganzen, habe plötzlich richtig viel Spaß gehabt. Und dann ist es natürlich auch so, es gibt dann die Alben und dann gibt es natürlich auch Live-Arrangements. Und als ich in Helene Fischers Band kam, wurde die ganze Band neu. Also es war alles neu, das ganze Team wurde ausgetauscht. Und die Arrangements wurden sehr rockig, vor allem für Helene Fischer. Und ich glaube dann auch teilweise, dass ich da deswegen so ein bisschen gezielt ausgesucht wurde. Ich habe es schon mal so genannt, dass ich gefühlt so ein bisschen der Straßenköter war, der da in die Band kam und so ein bisschen Schmutz mit reinbringen soll. Ein bisschen mehr Rock'n'Roll in das Ganze. Und dann hat das so Spaß gemacht und dann kam die große Tour und ich muss auch sagen, ich mag das Rausch-Album. Also da sind so viele schöne Songs drauf und dann wurde das Ganze für mich zu einem der schönsten Dinge, die ich bisher erlebt habe, die ganze Tour. Und wie gesagt, Helene ist großartig und ich bin mittlerweile so stolz, ihre Gitarristin zu sein und habe da natürlich auf musikalischer Ebene ganz viel gelernt. Und auch wenn man dann, also wir hatten bei der Rausch-Tour, es waren 71 Konzerte, wir hatten dann im Sommer auch noch Open Airs dazu und so. Und wenn du quasi in der Woche fünfmal jeden Abend vor durchschnittlich 15.000 Menschen spielst, das macht was mit einem. Und das hat mich als Musikerin, als Künstlerin so sehr geprägt und so sehr wachsen lassen. Und deswegen ist es sehr wertvoll und ja, bin ich sehr dankbar, dass ich da mich getraut habe zu sagen, ich will in diese Welt mal reinschauen und wir gucken, wie fühlt sich das an und ich lieb's.
Hast du den Fans verloren? Das war ja eine deiner großen Sorgen.
Ich glaube ganz vereinzelt schon. Also ich habe es dann auch immer wieder mitgekriegt, wenn ich auf Facebook oder Instagram geguckt habe, dass es teilweise echt ganz böse Kommentare gibt. Und seither gucke ich aber auch noch weniger, also gerade bei Facebook oder so, weil ich einfach sage, für mich, ich stehe da drüber, es ist schade. Und ich finde, es ist doof, das zu vergleichen, weil ich bin ja trotzdem Jassi Hofer und ich hätte es verstanden, wenn es meine Musik jetzt nicht mehr gäbe und ich jetzt plötzlich nur noch Gitarristin von Helene Fischer wäre.
Aber oder selbst Musik wie Helene Fischer machst.
Genau,
ne?
Genau. Also. Aber ich bin weiterhin Jassi Hofer, meine Musik hat sich nicht verändert. Das heißt, ich bin ja meinem Weg total treu geblieben. Es gab nur noch diese Erweiterung, da kam noch eine Welt dazu, die für mich großartig ist, für die ich so dankbar bin. Und ich finde, das sollte man einfach nur respektieren und da gar nicht irgendwie urteilen. Und aber für die paar Leute, das ist okay, dafür habe ich auch ganz viele neue Fans gewonnen aus dieser neuen Welt und das ist auch schön.
Jetzt bist du gerade mit dem Trio auf Tour, so spielst in Clubs, kleineren Clubs, weil du sagst, es ist ja auch eine Nische.
Genau.
Und dann spielst du vor 130.000 Leuten mit Helene Fischer. Wie kommt man da klar? Ich meine, da sind doch die Tagesabläufe total anders. Heute zum Beispiel in Ansbach wirst du alles selber aufbauen müssen,
ja,
oder?
Ja, das war auch tatsächlich so eins der schwierigsten Dinge für mich. Also ich habe kein Problem damit, dann wieder in kleinen Clubs vor 200 Leuten zu spielen oder mal 300 oder vielleicht auch mal nur 100 Leuten. Das ist total okay, aber dieses selber alles aufbauen, die Gitarren selber stimmen und so, das war natürlich ein Luxus. Also auf Tour mit Helene Fischer, da muss ich mich um gar nichts mehr kümmern. Da komme ich zum Soundcheck, kriege meine Gitarre umgehängt. Und natürlich auch drumherum war dort ein ganz anderer Tagesablauf. Wir hatten zum Beispiel Physiotherapeutin dabei, Masseusin dabei und so, weil es ist natürlich auch alles anstrengend und geht natürlich gern auch mal auf die Muskulatur oder so. Und hier ist halt so ein bisschen hartes Brot. Aber es ist schön und es tut auch gut, beides zu haben. Weil es hält einem natürlich, es behält mir die Bodenständigkeit bei. Ich glaube zwar nicht, dass ich die verlieren würde, wenn ich die kleinen Clubs nicht mehr hätte. Aber es ist irgendwo lustig. Aber ich weiß noch, ich kam von der Tour zurück und die ersten Shows mit meinem Trio musste ich echt schmunzeln. Weil das war dann schon so absolut surreal. Und dann auch wieder so der kleine, also der Amp laut auf der Bühne bei Helene Fischer mit in ihr. Und so, also es sind wirklich ganz krass unterschiedliche Welten. Und ich bin froh, dass es jetzt auch nicht jede Woche oder so hin und her switcht, dann wäre es auch komisch. So ist es eigentlich, ich hatte jetzt 2 Jahre viel mit Helene Fischer und den No Angels, ganz viel, ganz große Sachen. Und jetzt dieses Jahr bin ich hauptsächlich mit meinem Trio unterwegs, quasi wieder die kleinen Clubs spielen, die Muskeln wieder aufbauen zum Schleppen. Und nächstes Jahr darf ich mich dann wieder pampern lassen.
Sehr gut. da lässt es dir dann wieder gut gehen. Genau, das ist praktisch genau. Der Urlaub, der genau. Toururlaub. Ihr steht ja aber auch als Band ganz schön im Hintergrund. Da ist schon Helene vorne. Ne? Ich habe mir auf das mal angeguckt, Fall. Als ich das von dir gelesen habe. Das ist auch nicht nur der Fokus auf dich. Das stelle ich mir auch entspannter vor.
Ja, das ist total angenehm. Ich meine, ich habe kein Problem mit dem Fokus, solange es auf der Bühne ist. Abseits der Bühne fällt es mir tatsächlich wieder schwerer. Aber ansonsten, also die Tour war mit Cirque du Soleil, da passiert so viel und die Band ist mal immer ein Stück weit präsent. Bei den Open Airs oder so sieht das auch wieder anders aus. Aber natürlich, trotzdem stellt man fest, es geht halt um Helene Fischer und nicht um eine Jassi Hofer. Es gibt so ein paar Leute, die wollen dann wissen, wer ist denn die Gitarristin oder so und finden das interessant. Aber man ist im Hintergrund und es tut schön, weil es nimmt irgendwo ein Stück weit einen Druck. Aber man hat natürlich irgendwo dafür wieder einen anderen Druck, weil für mich ist natürlich der Anspruch für Helene Fischer, die beste Gitarristin zu sein, die sie haben kann und dass sie sich auf mich verlassen kann und auch die Band, die ja irgendwie wirklich groß besetzt ist, da will man keinen falschen Ton spielen oder so. Also da ist dann eine andere Art Druck da. Druck ist immer irgendwo da und das ist aber auch okay und es gehört dazu.
Wir hören jetzt keinen Song von Helene Fischer, aber ihr covert ja auch sehr viel bei den Konzerten und dieser Song wurde auch von ihr gecovert und ist jetzt auch wieder ein Cover, um es noch nötig kompliziert zu machen. Miller Kai mit Seven Nation Army, natürlich im Original von den White Stripes. Wenn man so viel Erfolg hat und so viel unterwegs ist wie du, liebe Jassi, da vermute ich ja dann immer so einen richtig harten Hund als Manager dahinter. So einen richtig krassen Typen, der da reinkommt mit dem Anzug und hinknallt. Und dann kommt heute wer hier herein? Dein überaus sympathischer Vater. Du wirst von deinem Vater gemanagt.
Genau. Und er ist das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Er empfängt alle mit offenen Armen und einem ganz großen Herz und einem Lächeln im Gesicht.
Absolut. Aber er muss ja auch ein guter Geschäftsmann sein, ne? Weil ich meine, du bist ja mittlerweile auf einem Niveau unterwegs. Da muss man ja auch verhandeln, ne? Da kannst du ja nicht für alles dankbar sein, was du kriegst.
Das stimmt, aber ich glaube, das musste er auch lernen. Und es ist vielleicht immer noch nicht so seine Stärke, sich dann wirklich auch durchzusetzen manchmal. Aber er hat viel dazugelernt. Und ich denke dann auch irgendwo eigentlich gewinnt Menschlichkeit immer und Freundlichkeit. Und unser Weg in dem Business ist auch, ich lerne das Business oft kennen, dass alle gegeneinander sind und jeder für sich und eher so, jeder nutzt alle aus und so. Und wir gehen da halt ganz anders ran. Also wir suchen immer nach dem Menschlichen in jeder Produktion, in jedem Auftrag, mit jedem, dem wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, letztendlich ist das, also so macht es halt auch Spaß. Und wir finden dann mit denen zusammen, die darauf anspringen und mit uns zusammenarbeiten. Und deswegen bin ich froh, dass er mein Manager ist und dass er das so macht, wie er das macht, weil ich glaube, dadurch gewinnen wir ganz viel.
Aber war das irgendwann mal eine ganz klare Entscheidung, so Papa, du bist Manager, oder war er einfach immer dabei?
Es hat sich eigentlich so ergeben, weil er war dabei. Ich habe natürlich Hilfe gebraucht, dass jemand zum Beispiel bei den Konzerten den Merch übernimmt.
Achso, er ist Manager und Mercher.
Genau, also er macht bei den Konzerten, kümmert er sich um alles, was so hintenrum abläuft, mit dem Zeitplan oder so. Er verkauft die CDs, den Merchandise macht er und dann war es halt auch irgendwie klar, dass er meine Finanzen übernimmt und das war eigentlich dann irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, so Sachen möchten wir ungerne abgeben. Es ist immer gut, wenn so Sachen in der Familie bleiben und er war früher Beamter, das heißt, er ist sehr organisiert, das bin ich nicht. Und dann hat sich das halt eigentlich so über die Jahre eingeschlichen, dass er einfach mir, wo es geht, Arbeit abgenommen hat, die er gut kann, die ich nicht unbedingt dann machen muss. die mir auch zu viel ist. Und wir sagen jetzt seit Jahren, weil es gibt natürlich ganz oft Anfragen von Managements von außerhalb, aber irgendwie funktioniert das so gut, dass wir sagen, solange wir zwei da so ein gutes Team sind und er das schafft, die Arbeit schafft und gerne macht, werden wir das so weitermachen.
Voll schön. Und die Manager und Managerinnen, die von außen anfragen, haben die auch gleich immer Vorstellungen für dich? Das habe ich mir nämlich schon gedacht.
So. Ja, und das ist natürlich auch oft schwierig, weil es geht halt immer in andere Richtung dann. Und dann sage ich, ich bin eigentlich bisher ganz gut damit gefahren, mich nicht zu verstellen. Und ich glaube, dass gerade das bei den Menschen ankommt, dass ich authentisch bin als Künstlerin. Und ich sage dann auch immer, also lieber habe ich, weil Erfolg ist für mich, also es ist ja die Frage, wie definiert man Erfolg? Und ich fühle mich erfolgreich durch das, dass ich machen darf, was mir Spaß macht und dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen muss. Also ich brauche jetzt nicht, ich muss jetzt nicht mit meinem Trio auf Stadiontour. Je mehr Menschen wir für die Musik gewinnen können, desto schöner. Ich muss es aber nicht erzwingen. Und wenn du jetzt dann plötzlich ein Management von außen hast, dann geht es halt plötzlich nur noch um Zahlen und nur noch um Geld. Und dann würde es schon losgehen, okay, ich bräuchte wahrscheinlich ein anderes Outfit, viel mehr Sexappeal auf den Bildern und so. Und da sage ich einfach für mich, tut mir leid, ich bin so, wie ich bin und ich möchte auch so mich als Künstlerin ganz offen und ehrlich geben und kann mich da nicht verstellen.
Ich finde es ja ganz interessant, dass du so wahnsinnig viel unterwegs bist. Ich habe versucht mitzurechnen, aber es sind doch auf jeden Fall 250 Tage im Jahr, die du unterwegs bist mit Trio, mit Band, mit Helene.
Genau, es ist unterschiedlich. Also vor 3 Jahren waren es über 300 Tage, die ich im Jahr nicht zu Hause war. Das Jahr davor waren es ähnlich viel. Jetzt zum Beispiel letztes Jahr war recht ruhig. Da habe ich mir gezielt viele neue Sachen, die dazukommen könnten, abgesagt. Aus dem Grund, weil ich sage, es ist ja schon so viel da. Und ich bin auch gern mal ein Jahr wieder ein bisschen zu Hause und genieße einfach mal das Zuhause-Sein oder möchte auch mal wieder Zeit haben, Songs zu schreiben. Also deswegen, das variiert immer ein bisschen. Dieses Jahr ist jetzt wieder mehr. Und nächstes Jahr wird es auf jeden Fall auch noch mehr. Aber also das Krasseste war 2023 mit diesen über 300 Tagen.
Aber du hast mal gesagt, du bist eher schon so ein Drinni. Also du bist auf der Bühne gerne im Mittelpunkt, aber ziehst du dich zu Hause zurück?
Voll. Ich bin mega introvertiert und habe am liebsten ganz viel Zeit für mich allein und verstecke mich dann zu Hause und verkrieche mich da. Also für mich ist es wichtig, Zeit mit dem Hund zu haben und ich bin super gern viel draußen im Wald unterwegs. Aber ich lebe zum Beispiel auch ganz ländlich. Also unser Ort hat vielleicht knapp 1000 Einwohner oder so. Und auch da ziehe ich mich sehr zurück. Also ich bin kein Fan von heute Abend noch da treffen, morgen Abend das machen oder mit Freunden treffen. Ich versuche das ab und zu unterzukriegen, aber ich bin so viel unterwegs und habe so viel Aufmerksamkeit, wenn ich unterwegs bin, gerade mit meinem Trio. Ist natürlich irgendwie, kommt ganz viel Aufmerksamkeit an mich ran von den Leuten und das ist für mich manchmal dann tatsächlich schon zu viel. Also wenn man introvertiert ist, ist das natürlich anstrengend und so. Und wenn ich dann von dem Tourblock nach Hause komme, dann verkrieche ich mich zu Hause, gehe nur mit dem Hund spazieren und will sonst eigentlich niemand sehen und niemand sprechen.
Und du läufst?
Ja.
Also Marathonlaufen?
Genau. Das habe ich letztes Jahr das erste Mal gemacht. Und das war auch spannend. Das kam eigentlich, also ich gehe schon immer gern laufen. Ich mache immer schon gern Sport. Aber da war nie mehr dahinter, bis auf dann bei der Rauschtour. Und da hatten wir eine Physiotherapeutin dabei, die irgendwie dann einmal an einem Off-Day irgendwie 55 Kilometer gelaufen ist für einen guten Zweck. Und dann hat die mich irgendwie angefixt mit diesem Thema weitere Distanzen laufen und so. Und dann war ich letztes Jahr viel zu Hause, nicht so viele Aufträge. Und dann dachte ich, warum eigentlich nicht mal probieren, einen Marathon zu laufen? Weil ich bin irgendwie jemand, ich suche gerne nach Sachen, wo ich mich selber über meine Grenzen rausbringe. Und irgendwie so ein bisschen Push an die Grenzen kommen, neue Herausforderungen suchen. Und dann war das halt mega spannend. Ich habe dann aufgehört zu trinken, weil ich dachte, okay, gesunder Lebensstil. Versucht, ich meine, ich ernähre mich sehr gesund durch das, dass ich vegan lebe, aber Zucker war immer so ein Ding. Dann habe ich da auch noch gesagt, okay, weniger Zucker, dann ist es als Musikerin, normalerweise steht man nicht um 7 Uhr morgens auf. Habe ich dann aber auch machen müssen, weil natürlich Marathontraining im Sommer, wenn man 3 Stunden laufen muss, dann ist man froh, wenn man um 7 schon losgeht. Und dann habe ich letztes Jahr irgendwie mal so mein ganzes Leben umgekrempelt für diesen einen Marathon.
Das passiert also, wenn du mal ein Jahr frei nimmst.
Genau. Dann kommt sowas. Also auch mein Partner und so haben dann auch alle gesagt, du nimmst hier ein Jahr frei und eigentlich hast du dich jetzt komplett mit einem Trainingsplan zugebaut und ich musste jeden zweiten Tag sagen, nee, ich habe keine Zeit für das, weil ich muss laufen gehen.
Ja.
Also das freie Jahr habe ich mir dann selber verbaut mit sowas. Aber es tat mir total gut. Es war irgendwie eigentlich auch schön, einfach mal so viel Zeit sich für mich zu nehmen, weil ich ja gesagt habe, hey, ich mache das jetzt für mich und ich habe keine Zeit für andere Sachen, weil ich brauche die Zeit für mich. Und es war, glaube ich, total total gesund für mich, das so zu machen. Und jetzt hat es mich so gepackt, dass ich das dieses Jahr nochmal machen möchte. Aber es ist natürlich ein bisschen schwieriger durch die ganzen Shows und so, muss ich gucken, wie ich das Trainingspensum unterbringe. Aber ich würde gerne nochmal einen Marathon laufen.
Ja, sie, eine Stunde mit dir ist so motivierend. Ich möchte jetzt E-Gitarristin werden und Marathonläuferin. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles noch hinkriegen kann. Deswegen müssen wir jetzt sofort aufhören. Weil auch ich habe jetzt was zu tun. Okay. Auch ich. Ich wünsche dir toi, toi, toi für heute Abend und für deine Tour. Und an Dankeschön. Alle Menschen kann ich nur empfehlen, selbst wenn man der E-Gitarre nicht vertraut, dieser Frau kann man es. Die wird einen davon überzeugen.
Vielen Dank.
Das Gespräch finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek. In dieser finden Sie auch weitere interessante Podcasts zum Nachhören, zum Beispiel Klassik für Klugscheißer. Die Hosts Lauri und Uli legen hier gerne gut recherchierte Fakten auf den Tisch über Klassik und alle anderen Arten von Musik. Ein guter Einstieg in die Klassik und gutes Futter zum Klugscheißen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Vielleicht gibt dir das dann auch nochmal hier einen Einstieg in die Klassik.
Genau. Das wäre gut.
Also, mach's gut. Tschüss.
Tschüss, hat mich gefreut, hier zu sein.
Und morgen wiederholen wir einen Talk mit Jens Ritter und Norbert Johr. Thematisch bleiben wir bei Gitarren, denn Jens Ritter baut in Deidesheim E-Gitarren für Künstler, Künstlerinnen, Sammler und Sammlerinnen auf der ganzen Welt. Und jetzt geht's hier weiter mit der Welt am Abend.